möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute Morgen dieses geheimnisvolle Thema vor uns, die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Als Einleitung möchte ich ein kurzes Psalmwort vorlesen, Psalm 25. Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netze. Das Geheimnis, hebräisch Sod, bedeutet im Alten Testament nicht nur eine geheime Botschaft, sondern auch gleichzeitig vertrauter Umgang. Also das Geheimnis Gottes ist die geheime Botschaft Gottes oder auch der vertraute Umgang mit Gott. Dann noch eine Stelle vorab aus Hiob. Einer der Freunde Hiobs sagt in Kapitel 11, Vers 7, kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Oder das Wesen des Allmächtigen ergründen. Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Was kannst du wissen? Wenn wir nun die Geheimnisse im Neuen Testament, und zwar insbesondere in den Paulusbriefen, anschauen, dann sind einige Vorbemerkungen ganz wichtig. Das griechische Wort Mysterion, das im Neuen Testament mit Geheimnis übersetzt wird, bezeichnet immer eine göttliche Wahrheit, die zur Zeit des Alten Testaments verborgen war in Gott, im Wesen, in der Tiefe Gottes, von der wir in Hiob 11 gelesen haben, verborgen im Neuen Testament, aber in Verbindung mit dem Kommen des Herrn Jesus und der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, im Neuen Testament aber für die Erlösten enthüllt worden ist. Ich lese dazu aus 1. Korinther 2. Im Zusammenhang geht es um die Weisheit, philosophische Weisheit der Welt, für die sich manche Korinther sehr interessierten und sehr offen waren dafür. Also als etwas sehr Hochstehendes betrachteten. Und Paulus erklärt, dass es bei Gott Torheit ist. Aber die Weisheit bei Gott, die hat nun etwas zu tun mit diesem Geheimnis, das Paulus offenbaren musste. Ich lese aus 1. Korinther 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Oder man kann übersetzen, unter den Erwachsenen. Das gleiche Wort auf Griechisch. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, Mysterion, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Hier wird gesprochen über das Geheimnis, Vers 7. Und der Inhalt dieses Geheimnisses ist Gottes verborgene Weisheit. Und diese Dinge hat Gott gemäß dieser Stelle vor den Zeiten der Zeitalter bereits zuvor bestimmt für die Erlösten der Gemeinde, zu ihrer Herrlichkeit. Wir haben ja letztes Mal das Thema durchgenommen, die sieben Bündnisse und die sieben Heilszeitalter. Wir haben gesehen, wie die Bibel klar lehrt, dass die ganze Heilsgeschichte in verschiedene Heilszeitalter zu unterteilen ist. Und hier wird nun gesagt, dass Gott bevor diese Heilszeitalter mit der Schöpfung der Welt begonnen haben, hat er also schon vor Erschaffung der Welt zuvor bestimmt, dass dieses Geheimnis, diese Weisheit in diesem Geheimnis, dass die reserviert ist für die Gläubigen der Gemeinde. Und nun sagt Paulus etwas ganz Überraschendes. Er erklärt in Vers 8, wenn die führenden Leute dieser Welt, die schließlich auch Christus ans Kreuz gebracht haben, die Führer des jüdischen Volkes, dann Pontius Pilatus als Vertreter der Regierung von Rom, wenn sie etwas von diesem Geheimnis gewusst hätten, dann hätten sie Christus gar nicht gekreuzigt. Und wir werden sogar noch sehen, dass auch die Engelwelt weiß davon nichts, wusste davon nichts. Das wird jetzt hier nicht gesagt, hier wird nur gesagt von den Fürsten dieses Zeitlaufs. Aber wir werden gleich sehen, dass auch die Engel davon nichts wussten, von diesem Geheimnis, das in Gott verborgen blieb, vor Grundlegung der Welt, durch all die Zeitalter hindurch, bis dann der Jesus kam und der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und so hätte der Satan diese Führer nicht dazu angestiftet, Christus zu kreuzigen, weil er dann gehofft hätte, er könnte die Realisierung dieses Geheimnisses verhindern, indem Christus nicht ans Kreuz geht. Und hier wird erklärt, hätten sie das gewusst, hätten sie wohl den Herrn der Herrlichkeit gar nicht gekreuzigt. Aber nicht, weil sie so eine gute Gesinnung gehabt hätten, sondern in ihrer Bosheit hätten sie das nicht getan. Und dann kommt eben dieses Zitat aus dem Alten Testament, Vers 9, das eben davon spricht, dass Gott Verborgenes bereithält, aber es wird im Alten Testament nicht erklärt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das ist zitiert nach Jesaja 64, 4. Und nun wird erklärt in Vers 10, aber jetzt hat Gott uns diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist erforscht eben alles und auch die Tiefen Gottes. Wir haben in Hiob 11 von den Tiefen Gottes gelesen, die unerforschlich sind. Aber der Geist Gottes erforscht die Tiefen Gottes und er hat uns eben diese Geheimnisse nun mitgeteilt. Und hier wird übrigens der Vergleich gemacht zwischen dem Menschen und seinem Geist. Also so wie der menschliche Geist im Inneren erforschen kann, was sind meine Gedanken, meine tiefsten Überlegungen, das kann nur der Geist. Menschen, die außerhalb von uns sind, die können das nicht erforschen, was unsere tiefsten Gedanken und verborgensten Motive sind. Aber der Geist des Menschen kann es, und so kann eben der Geist Gottes, der Gott selbst ist, die ganze Tiefe Gottes kennen. Und er hat das nun mitgeteilt. Jetzt Vers 13. Paulus erklärt, er verkündigt mit seinen Mitarbeitern zusammen diese Weisheit, und zwar nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, also nicht in philosophischen Schriften, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Das heißt, die Mitteilung dieses Geheimnisses geschah durch inspirierte Schriften, wie zum Beispiel hier der 1. Korintherbrief. Und da sind auch die Worte, die er gewählt hat, sind gelehrt durch den Geist. Das ist der Sinn von nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Das heißt, durch die Worte, die der Geist Gottes gewählt hat, um diese Dinge zu vermitteln. Und dann wird noch erklärt, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der natürliche Mensch, oder ganz wörtlich der seelische Mensch, ist der Mensch, der nur von seinen eigenen Gefühlen und Trieben geleitet wird, aber mit dem Geist Gottes nichts zu tun hat. Und der natürliche Mensch, der ungläubige Mensch, übrigens auch wenn er Theologie studiert hat, kann diese Dinge nicht erkennen. Es bleibt ihm verborgen. Und darum wird man auch wohl noch nie einen Vortrag gehört haben von einem liberalen Theologen über die Geheimnisse Gottes im Neuen Testament. Sie sind verborgen. Sie können es nicht erkennen. Aber dann wird hier weiter erklärt, Vers 15, der Geistliche aber, das ist nur der Mensch, der sich durch den Geist Gottes leiten lässt, der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Also der geistliche Christ, der sich gewohnheitsmäßig durch den Heiligen Geist leiten lässt, er kann diese Dinge beurteilen und verstehen. Aber nun gibt es ein Problem, Kapitel 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Also es gibt zwei Arten von Christen, die Geistlichen, das sind die, die sich gewohnheitsmäßig durch den Heiligen Geist leiten lassen, und die Fleischlichen, das sind die, die sich durch die sündige Natur, die wir von Adam geerbt haben, als Gläubige immer noch in uns haben, gewohnheitsmäßig leiten lassen. Und das äußert sich dann unter anderem durch Neid und Streit, ständig Neid und Streit, und auch durch Spalterei in der Gemeinde. Er sagt, der eine sagt, ich bin des Paulus, der andere, ich bin des Apollos. Und diese Dinge verhindern, dass Gläubige diese Geheimnisse erkennen können. Darum sagt Paulus, ich konnte euch nicht wirkliche feste Nahrung geben, sondern immer noch Babymilch. Und er sagt, das ist auch jetzt noch so. Natürlich, wenn ein frisch geborenes Baby Milch trinkt bei der Mutter, ist das etwas Liebliches. Aber die Korinther waren zum Zeitpunkt des ersten Korintherbriefes schon seit 5 Jahren eine Gemeinde. Und wenn man also nach 5 Jahren immer noch keine feste Speise zu sich nehmen kann, dann ist es nicht mehr so ganz lieblich, ja? Das ist die Situation bei den Korinthern. Also, es war die Geheimnisse Gottes, oder das Geheimnis Gottes war verborgen in Gott, vor Schaffung der Welt, von Ewigkeit her, durch all die Zeitalter des Alten Testaments verborgen und jetzt geoffenbart, und zwar den Gläubigen. Aber jetzt sollten die Gläubigen eigentlich Eingeweihte sein in das Geheimnis, aber es kann trotzdem sein, dass Sünde im Leben, also Fleischlichkeit, verhindert, dass man da eingeweiht ist. Und so kann es eben sein, dass diese Geheimnisse immer noch Geheimnisse sind für solche, für die es eigentlich kein Geheimnis mehr sein sollte. Nun schlagen wir auf Epheser 3, Vers 5. Des Zusammenhangs wegen lese ich schon ab Kapitel 3, Vers 1. Dieser halt ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe. Da bezieht es sich zurück auf Epheser 2, Vers 11 bis 22. Da hat das Geheimnis bereits beschrieben. In kurzem. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Also hier sagt Paulus von dem Geheimnis, es war in früheren Generationen den Menschen nicht mitgeteilt, aber jetzt ist es geoffenbart worden, wem? Den Aposteln und Propheten in der Kraft des Geistes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Also hier wird wieder klar, es geht um eine Wahrheit bei den Geheimnissen, die im Alten Testament, in diesen früheren alttestamentlichen Generationen verborgen waren, aber jetzt sind sie geoffenbart worden, neutestamentlich den Aposteln und neutestamentlichen Propheten. Das gleiche finden wir auch in Kolosser 1, Vers 26. Ich habe das hier auf dem Blatt aufgeführt, als erste ausgeschriebene Stelle. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern oder Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Und dann noch Epheser 3, Vers 9, auch hier auf dem Blatt. Paulus sagt, ein Auftrag sei es nun, alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also auch hier sehen wir die Übereinstimmung mit 1. Korinther 2. Dieses Geheimnis war in Gott verborgen. Niemand wusste davon, weder Menschen noch Engel. Wir können diese Stelle gerade noch ausführlicher lesen, dann sehen wir auch, dass eben die Engel da auch nicht Eingeweihte waren. Epheser 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Und jetzt kommt's. Auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier wird gesagt, dass jetzt durch die Gemeinde der Engelwelt, die Fürstentümer und die Gewalten, ein typischer Ausdruck im Neuen Testament für Engelmächte, ihnen wird jetzt diese Weisheit Gottes kundgetan. Also die ganze Engelwelt beobachtet die Gemeinde und sieht nun, wie Gott dieses Geheimnis in der Gemeinde realisiert, in die Wirklichkeit umgesetzt hat. Übrigens, wenn es hier heißt, die mannigfaltige Weisheit Gottes, der griechische Ausdruck bedeutet gleichzeitig, oder sogar wörtlicher, die vielfarbige Weisheit Gottes. Mannigfaltig vielfarbige Weisheit Gottes. Gemäß dem ewigen Vorsatz. Das zeigt also, dieses Geheimnis beinhaltet Dinge, die Gott von Ewigkeit her in sich festgesetzt hatte für die Gemeinde. Aber Gott hat das alles für sich behalten. Und das ganze Alte Testament hat sich abgespielt und niemand wusste davon etwas, weder Mensch noch Engel. Ich habe hier auf der Einleitung noch einige wichtige Punkte zusammengestellt zum Thema, was ist ein Geheimnis? Manchmal wird in der Mehrzahl über die Geheimnisse gesprochen, zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 1, die Geheimnisse. Und an anderer Stelle wiederum wird von dem Geheimnis in der Einzahl gesprochen, zum Beispiel Offenbarung 10, Vers 7, das Geheimnis Gottes. Das erklärt sich so, all diese Geheimnisse bilden eine Einheit. Und darum werden sie immer wieder genannt, oder wiederholt genannt, das Geheimnis Gottes. Aber es ist eine Vielfalt von Themen da drin, und darum wird auch gesprochen in der Mehrzahl eben von den Geheimnissen. Also das erklärt, warum Paulus manchmal eben von dem Geheimnis spricht, und auf der anderen Seite können wir in seinen Briefen 8 verschiedene Geheimnisse unterscheiden. Alle Geheimnisse haben grundsätzlich einen Bezug zum Zeitalter der Gemeinde. Dieses Zeitalter wird in Epheser 3, Vers 21, ganz wörtlich dort, einige Übersetzungen haben das falsch wiedergegeben, die alte Elberfelder hat es korrekt, das Zeitalter der Zeitalter genannt. Das ist der bekannte hebräische Superlativ, das heißt das herrlichste Zeitalter. Nicht wahr? Das hohe Lied heißt auf Hebräisch Shir HaShirim, das Lied der Lieder, das heißt das schönste Lied. Oder der hinterste Teil des Tempels heißt das Allerheiligste, aber auf Hebräisch Kodesh HaKodashim, das Heilige der Heiligen. Das ist eben das Höchste, was es an Heiligkeit gibt. Und so, das Zeitalter der Zeitalter ist dort in Epheser 3, Vers 21 das Zeitalter der Gemeinde hier auf Erden. Es wird dort gesprochen, dass Gott die Ehre sei in der Gemeinde durch alle Generationen dieses herrlichsten Zeitalters hindurch. Das also geht von Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde. Das ist das herrlichste Zeitalter, weil es das Zeitalter ist, in dem Gott eben diese Geheimnisse geoffenbart und Wirklichkeit hat werden lassen. Dann ein nächster wichtiger Punkt. Das Zeitalter der Gemeinde wurde von Gott zwischen die 69. und die 70. Jahrwoche von Daniel eingefügt. Daniel 9, 24 bis 27. Wir haben letztes Mal bei dem Thema die sieben Bündnisse und die sieben Heilszeitalter gesehen, dass es eine ganz genau festgelegte prophetische Uhr gibt in der Bibel. Das wurde festgelegt ab dem Moment, da der Erlass ausging von Artaxerxes in Nehemia 2, Jerusalem wieder aufbauen zu lassen, da sollten 69 mal 7 Jahre vergehen, bis der Messias kommt als Fürst. Und so haben wir das letzte Mal gesehen, Jesus Christus ist am Palmsonntag nach Jerusalem als Fürst eingezogen und das war genau exakt das Ende dieser 69 Jahrwochen. Die man übrigens in Tage umrechnen kann und das war so exakt der 173.880. Tag nach dem Erlass von Artaxerxes. Aber dann hat die prophetische Uhr gestoppt. Die 70. Jahrwoche, haben wir gesehen, die folgte nicht direkt. Und das wird schon in Daniel 9 angedeutet. Also ich will das nicht wiederholen, was wir letztes Mal angeschaut haben. Wurde gestoppt. Christus wurde gekreuzigt, 5 Tage später. Er hat kein Königreich aufgerichtet. Und so wurde die 70. Woche verschoben, kann man sagen, oder hinausgezögert bis in die Endzeit. Ich kann also sagen, die 69. Jahrwoche endete mit dem Kommen des Messias als Fürst am Palmsonntag. Und diese noch zukünftige 70. Jahrwoche, 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi als Richter der Welt, diese 70. Jahrwoche wird mit dem 7-Jahres-Bundesschluss des kommenden Führers über das wiedererstandene Römische Reich, sprich das neue Europa, mit Israel beginnen. Das wird aber erst geschehen nach der Entrückung der Gemeinde. Denn die Gemeinde ist eben als Geheimnis dazwischen hineingeschoben worden. Die prophetische Uhr hat gestoppt. Und die prophetische Uhr wird erst nach der Entrückung wieder weiter ticken. Und dann kommen eben diese 7 Jahre, die zweite Hälfte dieser 7 Jahre. 3,5 Jahre wird der größte Weltkrieg sein, die große Drangsal. Und dann kommt Jesus Christus mit der Gemeinde, um das 1000-jährige Reich aufzurichten. Also, alles, was diese Geheimnisse betrifft, die fallen in diese Zwischenzeit, in diesen Einschub zwischen die 69. und 70. Jahrwoche der prophetischen Zeitrechnung des Alten Testaments hinein. Nur noch ein wichtiger Punkt, auch wenn man also sagen muss, im Alten Testament war die Gemeinde verborgen, Gott hat das nicht mitgeteilt, so war sie dennoch durch unzählige Bilder im Voraus dargestellt worden. Diese Bilder können jedoch erst mit dem Licht des Neuen Testaments im Nachhinein gedeutet werden. Zum Beispiel Eva, die Frau Adams, ist ein Bild der Gemeinde. Adam wurde eingesetzt als Herrscher über die ganze Erde, so wie Christus einmal im tausendjährigen Reich als Herrscher über die ganze Erde regieren wird. Aber auf der Seite Adams war Eva, Und so wird auf der Seite von Christus seine Frau, die Gemeinde, mitherrschen. Und interessant ist, wie Eva entstanden ist. Adam fiel in einen tiefen Schlaf. Der Jesus fiel in den tiefen Todesschlaf am Kreuz. Aus der Seite Adams wurde Eva gebildet. Und auf der Grundlage der geöffneten Seite des Herrn Jesus am Kreuz, wo das Blut und Wasser, das herausfloss, auf dieser Grundlage des Blutes des Herrn Jesus entstand die Gemeinde. Also hier besteht eine Parallele, aber diese Parallelen konnte man nicht im Voraus entdecken, sondern erst rückblickend, seit das Geheimnis offenbart ist, im Neuen Testament. Und so gibt es noch viele andere Hinweise im Alten Testament, wie zum Beispiel Rebekka, die Frau von Isaac, Asnat, die Frau von Josef, dem Herrscher in Ägypten. Josef ist ein Bild des Messias, der über alle Völker und auch über die Heidenvölker regiert. Und Asnat ist eine Frau aus den Heidenvölkern. Und damit auch ein Hinweis auf die Gemeinde, die zum größten Teil bestehen sollte aus Nicht-Juden. Und weiter, nur so andeutungsweise, ein Bild im Alten Testament ist auch die Stiftshütte, dann auch der Tempel und so weiter und so fort. Aber erst mit dem Licht des Neuen Testaments kann man das eben erkennen. Nur noch ein wichtiger Punkt, auch wenn im Alten Testament die Gemeinde verborgen war, so war dennoch der gläubige Überrest aus Israel, der einen Teil davon ausmachen sollte, bereits prophetisch angekündigt. Zum Beispiel im Psalm 22, Vers 23, hören wir die Stimme des Herrn Jesus. Das ist ja dieser berühmte Kreuzespsalm, der die Kreuzigung Jesu bis in Details beschreibt. Und dann heißt es dort, Vers 17, am Schluss, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und dann, Vers 21, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und jetzt kommt die Wende mit der Auferstehung. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Also hier spricht der Auferstandene, der erhört worden ist von Gott, am dritten Tag aus den Toten auferweckt wurde. Und dann sagt der Herr Jesus, verkündigen will ich meinen Brüdern deinen Namen. Und so hat der Herr Jesus dann am Auferstehungstag Maria Magdalena beauftragt, sie soll zu seinen Brüdern gehen und ihnen sagen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Also hier spricht der Auferstandene, der erhört worden ist von Gott, am dritten Tag aus den Toten auferweckt wurde. Und dann sagt der Herr Jesus, verkündigen will ich meinen Brüdern deinen Namen. Und so hat der Herr Jesus dann am Auferstehungstag Maria Magdalena beauftragt, sie soll zu seinen Brüdern gehen und ihnen sagen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Nun also, diese Jünger, diese jüdischen Gläubigen aus Israel, die an den Messias glaubten, die werden im Alten Testament vorausgesehen. Und die sollten ja einen Teil der Gemeinde bilden. Denn all diese Jünger wurden am Pfingsttag eben zur Gemeinde mit vereinigt. Die wurden also im Alten Testament gesehen. Ich habe hier noch weitere Stellen angeführt. Hebräer 2, Vers 12. Dann, dort haben wir ein Zitat aus Jesaja 8, Vers 18, wo eben auch dieser Überrest aus Israel, der an den Messias glauben würde, schon im Voraus beschrieben wird. Ich schlage das kurz auf. Hebräer 2. Vers 13. Und wiederum. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das ist ein Zitat aus Jesaja 8, Vers 18. Also diese Kinder, die Gott dem Messias gegeben hat, die werden hier prophetisch im Alten Testament schon angekündigt. Aber es war nicht klar gemacht, dass die mit Gläubigen aus den Heidenvölkern zu einer Einheit der Gemeinde zusammengefügt würden. Und noch ein wichtiger Punkt. Nur die Gemeinde selbst war im Alten Testament verborgen. Nicht aber die Zeitepoche. Die Zeitepoche der Gemeinde, also diese vergangenen 2000 Jahre, die waren im Alten Testament sehr klar vorausgesehen. Wir haben dieses Mal gesehen, dass Daniel 9 schon klar macht, dass zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche ein Einschub ist. Aber ich verweise hier auf die Tatsache, dass die Zeit der Staatenlosigkeit der Juden war in Hosea 3, Vers 4 angekündigt. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne Fürsten und ohne König sein und ohne Opfer. Nun, seit dem Jahr 70 bis heute haben sie keine Opfer. Und mit dem endgültigen Untergang des Judenstaates im Jahr 135 gab es keine Fürsten mehr bis zur Staatsgründung von 1948. Wo das Wort Fürst übrigens wieder Saar für Minister in der Regierung verwendet wird. Das war eine lange Zeit, viele Tage ohne Fürsten, ohne Opfer. Das sind die vergangenen 2000 Jahre der Gemeinde. Und dann 5. Mose 28, Vers 64, Gott sagt zu seinem Volk, ich werde euch zerstreuen unter alle Nationen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das ist genau die jüdische Zerstreuung, die stattgefunden hat ab dem Jahr 70 bis in unsere Zeit. Dass die Juden aus ihrem Land herausgerissen und alle 5 Kontinente zerstreut worden sind. Das hat das Alte Testament vorausgesehen, aber was im Alten Testament nicht mitgeteilt wurde, war, dass in dieser Zeit, in der Israel in Zerstreuung ist, kein Staat mehr hat, die Opfer aufhören, dass das die Zeit der Gemeinde sein würde. Das war das Geheimnis. Nun ein weiterer Punkt. Alle Gläubigen sollen treue Verwalter der Geheimnisse Gottes sein und sie in einem guten Gewissen bewahren. Ich lese 1. Korinther 4, Vers 1. Also die Gläubigen sollten diese Geheimnisse kennen, sollten sie bewahren, dass sie diese Wahrheiten nicht aufgeben und dass sie ihr Leben auch gemäß diesen Geheimnissen einrichten. 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Da braucht es Treue Gott und seinem Wort gegenüber. Und dann 1. Timotheus 3, Vers 9. Da wird erklärt, was Voraussetzungen sind, damit jemand einen Diakonendienst in der Gemeinde tun kann. Ich lese schon Vers 8 dazu. Die Diener, griechisch die Diakonen, desgleichen würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Lass diese aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Also, hier wird gesagt, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das Geheimnis des Glaubens, das sind diese Wahrheiten der Geheimnisse Gottes, die Teil des Glaubensgutes sind. Und das muss bewahrt werden in einem guten Gewissen. Dann ist ein weiterer Punkt. Die Geheimnisse sind wesentlicher Inhalt der Botschaft des Evangeliums. In Epheser 6, Vers 19 sagt der Apostel Paulus, man solle für ihn beten. Auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Hier wird gesprochen von dem Geheimnis des Evangeliums. Das heißt also, Evangelium, frohe Botschaft, das Geheimnis der frohen Botschaft bedeutet, dass zu der frohen Botschaft, die wir Christen verkündigen, gehört auch die Verkündigung dieser Geheimnisse. Natürlich, die Basis des Evangeliums ist, dass wir jemandem erklären, wie er sich bekehren muss. Ja? Wie er vor der ewigen Verdammnis errettet werden kann, durch den Glauben allein an Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Aber das Evangelium umfasst viel mehr. Darum sagt ja Paulus auch am Anfang des Römerbriefes, den er an Gläubige in Rom schreibt: Es war schon immer mein Wunsch, einmal zu euch zu kommen und euch das Evangelium zu verkündigen. Ja, brauchen die noch Evangeliumsverkündigung, wenn die alle schon bekehrt sind? Das bedeutet, er wollte ihnen eigentlich in umfassender Weise erklären, was das Evangelium alles beinhaltet. Und weil er nicht hingehen konnte, schrieb er den Römerbrief. Also das gehört alles zum Evangelium, zur frohen Botschaft. Nicht nur die Grundlagen, sondern eben auch das, was weitergeht über die Babymilch hinaus, die feste Nahrung, das gehört alles mit zum Evangelium. Und wir können also sagen, als letzter Punkt der Einführung, die Geheimnisse sind wesentlicher Inhalt des christlichen Glaubens. Und darum heißt es eben in 1. Timotheus 3, Vers 9, dass ein Gläubiger das Geheimnis des Glaubens in einem guten Gewissen bewahren soll. Nach diesen einleitenden Bemerkungen schauen wir uns jetzt alle 8 Geheimnisse in der Übersicht an. Ich habe gleich vom Römerbrief gesprochen. Schlagen wir auf Römer 11. Da finden wir das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen. Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also hier spricht Paulus über ein Geheimnis und spricht jetzt über die Verstockung Israels. In Römer 9 bis 11 erklärt der Apostel Paulus, dass das jüdische Volk, das heißt die Masse des jüdischen Volkes, hatte den Messias Jesus abgelehnt. Und da stellte sich die Frage, hat Gott jetzt dieses auserwählte Volk verworfen, weil die Führer und die Masse, die sich dahinter gestellt hatte, den Messias verworfen hatte? Nein, erklärt Paulus ganz ausdrücklich in Römer 9 bis 11. Gott verwirft dieses Volk niemals. Die Zusagen Gottes an Abraham, Isaak und Jakob sind unbereubar. Und darum vergleicht das Volk Israel in diesen Kapiteln übrigens mit einem Ölbaum. Der Ölbaum ist ja bekanntlich, oder vielleicht ist es auch nicht bekannt, ein immergrüner Baum, der also seine Blätter nicht abwirft im Herbst. Und so soll eben der Ölbaum deutlich machen, dass all die Verheißungen, die Gott den Vätern, Abraham, Isaak und Jakob gegeben haben, den Wurzeln dieses Ölbaumes, dass die unbereubar sind. Das bleibt, Gott wird Israel bis zum Ziel führen, aber für eine Zeit hat Gott jetzt dieses Volk auf die Wartebank gestellt. Und diese Zeit, wo Israel so auf die Seite gestellt ist, ist nun die große Chance für die nichtjüdischen Völker, dass sie das Evangelium hören und annehmen könnten. Darum spricht er hier auch davon, wie wilde Ölbaumzweige in diesen Ölbaum eingepfropft werden. Für eine Zeit. Also, hier wird klar gemacht, Israel hat immer noch eine Zukunft, aber Israel ist für eine Zeit auf die Seite gestellt und das gibt den anderen Völkern eine große, gewaltige Chance. Und nun sagt Römer 11, wo wir gelesen haben, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Übrigens ganz wichtig, nicht das ganze Volk Israel ist verstockt worden, sondern ein Teil. Allerdings können wir klärend sagen, ein sehr großer Teil. Und das war aber im Alten Testament schon angekündigt. In Jesaja 6 hat Gott angekündigt, er werde die Augen dieses Volkes blind machen, ihre Ohren verstopfen, dass sie nicht hören können. Das ist also kein Geheimnis, die Verstockung. Müssen wir immer wieder, bei jedem Geheimnis von Paulus, müssen wir unterscheiden, da werden Dinge gesagt, die eigentlich im Alten Testament schon bekannt waren. Müssen wir immer herausfinden, was ist jetzt der eigentliche Punkt, der eben nicht bekannt war. Also das mit der Verstockung ist bekannt. Nun, das Geheimnis ist dieses, dass eben Israel Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden. Gott hat eine bestimmte Zahl festgelegt von Menschen aus den nichtjüdischen Völkern, den Heidenvölkern, den Nationen. Die sollen zum Glauben kommen, die sollen dann zur Gemeinde gehören. Und wenn der letzte dieser Vollzahl zum Glauben gekommen sein wird, wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Dann geht die Gemeinde weg und Israel bekommt wieder seinen führenden Platz als Zeugnis hier auf Erden, wie damals zur Zeit des Alten Testaments. Und das war das Geheimnis, dass Gott also eine solche Vollzahl von Heiden festgelegt hat für diese Zwischenzeit, wo Israel auf der Wartebank sein sollte. Und sobald diese Vollzahl eingegangen ist, dann wird ganz Israel errettet werden. Da können wir ein Problem haben. Gerade kurz davor sagt Paulus in diesen Kapiteln 9 bis 11, dass ihm in Jesaja steht, auch wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Warum sagt er hier, ganz Israel wird errettet werden? Das ist ganz schrecklich. Die Antwort ist Sacharja 13, Vers 8. Dort steht, dass in der großen Drangsalszeit, darauf beziehen sich diese Kapitel Sacharja 12 bis 14, da wird in Israel 2/3 der Bevölkerung umkommen. Wenn Syrien, der König des Nordens mit all seinen Verbündeten Israel überrennen wird. Aber 1/3 wird in dieser größten Not zum Glauben an den Messias kommen. Und der wird überleben. Und wenn eben dieser Überrest 1/3 überlebt und die anderen gestorben sind, dann ist der Drittel ganz Israel. Also wir sehen, das ist ganz falsch, wenn jemand sagt, ja, die Juden müssen nicht missioniert werden. Gott kommt sowieso zum Ziel, das heißt, ganz Israel wird errettet werden. Erstens mal bedeutet das, ganz Israel bedeutet 1/3 der Bevölkerung Israel. Und dann haben wir noch nicht gesprochen von dem Juden, der vielleicht unser Nachbar ist und nicht bekehrt ist. Was geschieht mit ihm, wenn er morgen sterben würde? Das ist keine Verheißung, dass die Juden errettet werden, sondern ist eine Verheißung, dass eben dieser Überrest in der Drangsal zum Glauben kommen wird und dass dann so ganz Israel errettet wird. Aber da sehen wir auch wieder die Notwendigkeit, dass man die Gemeinde sieht als einen Einschub zwischen die 69. und 70. Jahrwoche. Wenn die Vollzahl voll ist, geht die Gemeinde weg und dann kommt Israel wieder voll auf den Plan, wie damals, bis der Messias am Palmsonntag gekommen war. Bis dorthin war Israel der Zeugnisträger auf Erden. Und dann hat die Gemeinde diese Funktion als Zeugnis auf der Erde übernommen. Und das muss man ganz klar vor Augen haben, wenn man nachdenkt über den Ölbaum im Römerbrief. Das will eben nicht sagen, die Gemeinde ist einfach ein Anhängsel an Israel. Nein, das will sagen, dass auf der Grundlage der Verheißungen Abraham und Isaac und Jakob hat zuerst das Volk Israel das Zeugnis auf Erden, getragen, dann wurden Zweige abgerissen und andere wurden eingepfropft, sodass eben eine Zeit lang nun die Gemeinde das Zeugnis getragen hat, aber dann wird die Wende wieder kommen und Israel soll wieder der Zeugnisträger in der Zukunft werden. Dann gehen wir weiter zum 1. Korintherbrief. Da haben wir das Geheimnis der Verwandlung. 1. Korinther 15, 51. Verse, die Händel so wunderbar vertont hat in seinem Werk Der Messias. Erster Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, hier wird das Geheimnis der Verwandlung beschrieben. Unmittelbar vor der Entrückung, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird für die Gemeinde, nach 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, da werden alle, die im Glauben gestorben sind, auferweckt werden. Ihr Körper, der begraben worden und verwest war, wird auferweckt werden zu einem unverweslichen Körper. Und zu diesem Zeitpunkt werden all die Erlösten der Gemeinde, die dann noch leben, nicht sterben, sondern ihr Körper wird, ohne den Tod zu erleben, sogleich in einen unverweslichen Körper umgewandelt werden. Dieses Geheimnis der Verwandlung wurde im Alten Testament nie mitgeteilt. Und hängt jetzt da eben zusammen mit dem Ende des Zeitalters der Gemeinde, dann, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, dann wird diese Verwandlung stattfinden, zusammen mit der Auferweckung der Gläubigen. Und das ist ja ein Text, den man, der so hoffnungsvoll ist, wie man ihn vorliest, am Grab von gläubig im Glauben Gestorbenen. Und da erkläre ich dann auch so gern dieses Wort, das aus dem Alten Testament zitiert wird. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Und jetzt, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Nun, diejenigen, die gestorben sind als Gläubige und dann auferweckt werden, die können sagen, wo ist, o Tod, dein Sieg? Sie sind zwar gestorben, ihr Körper wurde begraben, aber das war nicht das letzte Wort. Sie werden auferstehen, werden aus dem Grab hervorkommen und können sagen, wo ist der Tod, dein Sieg? Und diejenigen, die dann noch leben, die können sagen, wo ist der Tod, dein Stachel? Denn du hast uns nicht mal erwischt. Dass wir hätten durch den Tod gehen sollen. Noch ganz kurz, es gibt die Auffassung bei gewissen Leuten, die sagen, es wird eine Teilentrückung geben, nur die treuen Gläubigen werden entrückt werden, die anderen müssen noch zuerst in die große Drangsal hinein, um dort geläutert zu werden, und so werden sie dann schließlich auch entrückt werden. Die sagen also, Entrückung in Phasen. Mit dieser Stelle kann man es gerade widerlegen. Es steht nämlich hier, obwohl Paulus zu fleischlichen Korinthern spricht, sprich Wiedergeborenen, die aber ihr Leben noch in Ordnung bringen sollten. Und da sagt er, Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick. Also nicht in zwei Nu. Und auch nicht einige, sondern alle in einem Nu. Das zeigt klar, es gibt nur eine Entrückung. Und da gehen alle Wiedergeborenen gehen in die Herrlichkeit. Und dann der Ausdruck, die letzte Posaune, bei der letzten Posaune. Da gibt es Ausleger, die sagen, das ist die siebte Posaune aus der Offenbarung. Das funktioniert nicht. Der erste Korintherbrief wurde im Jahr 57 geschrieben. Die Offenbarung erst im Jahr 95. Da war gar noch nicht bekannt, dass es diese sieben Posaunengerichte gibt. Und er sagt hier, bei der letzten Posaune, als etwas Bekanntes. Nun, der Ausdruck war bekannt im Römischen Reich, zu dem auch die Korinther gehörten. Man kannte in der römischen Armee drei Posaunen. Erste Posaune, das Lager musste von den Soldaten abgebrochen werden. Zweite Posaune, alle mussten sich in Reih und Glied aufstellen. Und dann die letzte Posaune, das war die Posaune zum Aufbruch. Die Armee geht. Und wenn Paulus eben sagt, bei der letzten Posaune, dann heißt es, dann, wenn die ganze Armee der Gemeinde aufbrechen wird in die himmlische Herrlichkeit. Also ich kann das aus der lateinischen Literatur ganz genau belegen, wo man die Beschreibung dieser drei Posaunen findet. Das ist also nicht irgendwie ein Mythos, der einmal geschrieben hat und dann haben es alle abgeschrieben, sondern man kann es wirklich an der originalen Literatur festmachen. Ja, jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde. Wir kommen jetzt zum dritten Geheimnis, das Geheimnis seines Willens. In Epheser 1, Vers 9. Ich müsste eigentlich alles lesen von Epheser 1, Vers 3 bis 14, denn im Grundtext ist das ein Satz. Das ist der längste Satz des Neuen Testaments. Ein gewaltiger Schachtelsatz. Da kann man so schön Griechisch lernen, griechische Grammatik. Und es ist ein Gebet, es beginnt mit gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt dieses Gebet aus dem Gefängnis in Rom. Also die Umstände sind mies und widerlich und trotzdem ist sein Herz so erfüllt von Gottes Ratschluss, dass er betet und der Satz hört nicht mehr auf. Fast. Bis dann Vers 14. Er ist so erfüllt von all dem Reichtum, den Gott beschlossen hat im Blick auf die Gläubigen der Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang erwähnt er dann eben mittendrin im Satz das Geheimnis seines Willens. Ich lese ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Einsicht. Und jetzt kommt das Geheimnis. Indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus, das heißt auf den Messias, gehofft haben, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preis seiner Herrlichkeit. Nun haben wir also hier vorgestellt, wie Gott die Erlösten der Gemeinde auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das gehört mit zu diesen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern. Dann die Zuvorbestimmung zur Sohnschaft. Das ist ein Thema, das wir vor einiger Zeit an einem Bibelstudientag ausführlich behandelt haben, über Auserwählung und Zuvorbestimmung. Da möchte ich nicht darauf eingehen. Aber nun geht es um das Geheimnis seines Willens. Gott hat einen Plan für die Fülle der Zeiten. Das ist das letzte der sieben Heilszeitalter. Dort kommt alles zum Abschluss, das ist die Fülle der Zeit. Und da steht nun, Gott hat sich vorgesetzt, im Blick auf die Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen. Das heißt, Christus soll über alles regieren. Und das ganze Weltall, Himmel und Erde, alles soll unter seine Herrschaft gestellt werden. Nun, ist das ein Geheimnis? Nein, das war im Alten Testament ja auch schon bekannt. Psalm 8 wird der Menschensohn beschrieben, dem Gott alles unter seine Füße gestellt hat, die ganze Herrschaft. Oder Daniel 7, Vers 14, der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels und ihm wird das Reich, die Herrschaft übergeben.